Es ist zu kompliziert. Es ist zu kompliziert. Es ist zu kompliziert.
Am 6. Juli 2004 stach Monsieur T. seine Frau mit 5 Messerstichen nieder. Danach verließ er das gemeinsame Haus und flüchtete in den Nachbargarten, wo er schließlich von der Polizei entdeckt wurde. Als man Monsieur T. bei der Vernehmung nach seinen Motiven befragte, war er nicht imstande, darauf zu antworten. Er schien den ihm zur Last gelegten Tatbestand nicht zu begreifen und erinnerte sich nicht, dass er versucht hatte, seine Frau umzubringen.
Welchen Tag haben wir?
Welchen Tag haben wir?
Weiß ich nicht.
Wo sind Sie?
Bei Ihnen.
In welcher Stadt?
Nah am Fluss.
Kennen Sie den Namen dieses Flusses?
Aber ja doch, er fließt.
Dr. Alois Alzheimer wird am 14. Juni 1864 im Bayerischen Markt breitgeboren, absolviert ein Studium der Medizin in Berlin, Würzburg und Tübingen mit glänzendem Erfolg und promoviert 1887 über die Ohrenschmalzdrüsen. Seine erste Anstellung als Arzt erhält er in der Städtischen Heilanstalt für Irre und Epileptische in Frankfurt am Main, die er 1903 verlässt, um an die von Emil Krepelin geleitete Königlich-Psychiatrische Klinik in München zu wechseln.
Sie gestikulieren, sind unruhig. Ich verstehe nicht, warum Sie so unruhig sind.
Ich fühle mich weit weg. Manchmal reiße ich mich zusammen. Dann versuche ich, an Sie ranzukommen, Sie zu verstehen. Ich mache mir keine falschen Hoffnungen. Ich habe keine Ziele, keine Wünsche, keine Neugierde. Es kam einfach so. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie ist es so gekommen. Ich bin müde. Ich lasse es geschehen. Ich lasse es laufen, lasse es stehen und fallen.
Am 25. November 1901 wurde eine 48-jährige Frau namens Auguste D. in das psychiatrische Krankenhaus in Frankfurt aufgenommen, wo Dr. Alzheimer tätig war. Wissen Sie, weshalb Sie hier sind?
Wissen Sie, weshalb Sie hier sind?
Ich habe die Straße überquert.
Weshalb haben Sie die Straße überquert?
Um auf die andere Seite zu kommen.
Weshalb wollten Sie die Seite wechseln?
Man geht mit der Zeit.
Der Fall der Auguste D. spielte eine entscheidende Rolle im Werdegang von Dr. Alzheimer. Nach ihrem Tod am 8. April 1906 konnte der Arzt nämlich über Krankenakte und Gehirn seiner Patientin verfügen. Die Obduktion von Auguste D. ermöglichte ihm die Identifikation von eigentümlichen anatomischen Merkmalen einer Krankheit, die damals, als er sie zu untersuchen begann, keinen besonderen Namen hatte und vor allem nicht den seinen.
Welche Farbe hat Blut?
Rot.
Und Schnee?
Weiß.
Und Milch?
Die schmeckt gut.
Nennen Sie mir den Namen einer Blume.
Ich mag sie alle.
Wo leben die Fische?
Im Wald, auf den Bäumen.
Als sie vom Messer getroffen wurde, brach Madame T. in Geschrei aus. Ihr Mann geriet in Panik und sprang über das Mäuerchen, das den hauseigenen Garten vom Nachbargarten trennt. Vor Ort stellte man fest, dass Monsieur T. eine Höhe von fast 2 Metern überwinden musste. In seinem Alter hätte sich selbst ein kerngesunder Mann schwer getan, eine solche Hürde zu nehmen. Noch erstaunlicher ist, dass Monsieur T. eine schwere Operation am Knie hinter sich hatte, die ihn theoretisch am Gehen und erst recht am Laufen und am Hochsprung hätte hindern müssen. Die A-Krankheit hat also auch ihre guten Seiten. Wer darunter leidet, ist beispielsweise in der Lage, physische Schmerzen im selben Moment, da er sie empfindet, wieder zu vergessen. Man erholt sich daher viel schneller von allerlei körperlichen Erkrankungen, wenn man obendrein A hat.
Ich lasse mich nicht zersägen. Ich werde mich zum Fluss retten. Zum Fluss retten. Ich werde auf die Bäume steigen.
Nach ihrem Tod wurde Auguste D. in Frankfurt das Gehirn entnommen und nach München versandt, wo es Dr. Alzheimer in Empfang nahm. In welchem Behälter, in welcher Verpackung ließ man Dr. Alzheimer das noch galertartige Gehirn von Auguste D. zukommen? Und weshalb wirkte er so zufrieden, als er nach dem Öffnen des Paketes das frisch entfernte Enzephalon seiner früheren Patientin in den Händen hielt? Es ist schon merkwürdig, wenn man bedenkt, worüber sich Ärzte manchmal freuen.
Wir sind nicht da, um einfach wieder zu verschwinden.
On n'est pas là pour disparaître.
Von Olivia Rosenthal.
Schriftsteller sind oft abergläubisch. Les écrivains sont souvent superstitieux. Sie erzählen nicht gerne schreckliche Geschichten, nicht mal frei erfundene. Aus Angst, die Fiktion könne Wirklichkeit werden und in ihrem eigenen Leben könne auf Gott weiß welche Weise eintreten, was sie lediglich für das Produkt ihrer Eingebungskraft gehalten hatten. Schriftsteller sind oft abergläubisch.
Ich bin höchst erfreut.
Wie geht es Ihnen?
Ich...
Sie... Aberglaube unterdrückt im Allgemeinen unsere schöpferischen Kräfte und unsere Freiheit. Unzählige Schriftsteller verfassen deshalb lieber Kitschromane als Bücher über die A-Krankheit oder ein anderes körperliches oder geistiges Gebrechen.
Setzen Sie sich.
Ich persönlich mache keine Ausnahme, was diese Ängste angeht. Und ich muss gestehen, dass die Aussicht, über etwas zu schreiben, was mir einmal widerfahren könnte, sofern ich oder der Mensch, mit dem ich zusammenlebe, daran erkrankte, mich alles andere als heiter stimmt. Ich zögere also, meine Arbeit über die A-Krankheit fortzusetzen.
Ich bin höchst erfreut, Sie wiederzusehen. Setzen Sie sich, meine Liebe.
Ich muss es mir noch durch den Kopf gehen lassen. Ich bin hin und her gerissen. Zwischen dem Verlangen, meinen Aberglauben zu besiegen und der Furcht, in naher Zukunft mit einer Krankheit leben zu müssen, die ich mir vielleicht hätte ersparen können, wenn ich, in künstlerischer Hinsicht, weniger Starrsinn an den Tag gelegt hätte. Letztlich, welche Notwendigkeit gibt es,
erfreut,
über Art zu schreiben?
Erfreut.
Welche Verpflichtung? Welches Verlangen?
Wo sind Sie?
Woanders.
Wo?
In den Bäumen.
Nein, Sie sind nicht in den Bäumen.
Beim Metzger?
Nein, Sie sind nicht beim Metzger.
Aufs Ende. Ich bin aufs Ende zu.
An jenem Morgen wusste er...
Er würde sie entweder umbringen oder das Haus verkaufen.
Sie umbringen oder das Haus verkaufen.
Ich werde sie umbringen oder das Haus verkaufen.
Er wusste, er hielt sie nicht mehr aus, diese Situation. Selbst wenn er nicht so recht wusste, um was für eine Situation es sich eigentlich handelte.
Er wusste, dass er ihr grollte, selbst wenn er nicht wusste, warum. Er wusste, dass er machtlos war.
Dass ihm all die Wörter entfielen.
Und die Bewegungen. Sie wollten ihm nicht mehr recht gelingen.
Er wusste, dass er ihr grollte.
Dass es einzig und allein ihre Schuld war, wenn ihm nichts von dem, was er tat, gelang.
Wenn er nicht fand, was er suchte.
Wenn er dreckig, nervös und cholerisch war. Würde er einfach das Küchenmesser nehmen, sie umbringen und das Haus verkaufen, sie umbringen und das Haus verkaufen. Es war zu kompliziert.
Zu kompliziert, die Entscheidung.
Er würde sie umbringen.
Er würde das Haus verkaufen, danach sähe alles anders aus.
Danach hätte er...
Wäre er...
Sähe er...
Könnte er...
Ein neues Leben beginnen.
Die Idee gefiel ihm.
Ein neues Leben beginnen.
Die Idee gefiel ihm so gut...
Dass er es tat. Er wusste weder ein noch aus.
Ich heiße Olivia Rosenthal.
Sollte er jetzt das Haus verkaufen oder sie einfach umbringen?
Ich bin 39 Jahre alt.
Je suis née à Paris dans le 9e arrondissement.
Ich bin in Paris im 9. Arrondissement.
Oder doch einfach das Haus verkaufen.
Je n'ai pas d'enfant.
Ich habe keine Kinder.
Wie viele Kinder haben Sie?
Mehrere.
Können Sie Ihren Namen sagen?
Ja, natürlich. Sie können nichts dafür. Ich gehe nach Amerika. Dort werde ich nicht zersägt. Die brennen die Wunden nicht aus. Man kann sich in den Bäumen verstecken, ein freies Leben führen. Das wahre Leben. Ein Leben wie zu Anbeginn. Danach strebe ich und danach strebt die ganze Welt. Das machen die in Amerika. Sie leben meistens in den Bäumen, also mache ich es wie sie und schwimme auch mit dem Fluss. Man muss nur aufpassen, da schwimmen so ein Haufen Babys rum.
Teilen Sie mir Ihren Geburtsort mit?
Weiß ich nicht, Doktor.
Wie alt sind Sie?
Amerika, Frankfurt? Eins von beiden?
Wo wohnen Sie?
Das ist schwierig zu erklären.
Our doctor. Our doctor. Sie kommen bei ihr raus. Sollen wir aufstehen?
Die Krankheit A eignet sich gut zur Flucht, zum Entkommen und zum Leugnen. Es gibt einen Haufen Straffällige und Verbrecher, denen das Gefängnis erspart bliebe, wenn sie nur die A-Krankheit simulierten. In gewisser Hinsicht wünschte man sich, Monsieur T. wäre so ein gefährlicher Verbrecher. Wünschte sich, dass er sich verstellte, dass er zu einer solchen List fähig wäre. Aber je länger man ihn beobachtet, wie er im psychiatrischen Krankenhaus von Boulogne auf seinem Bett kauert, desto eher ertappt man sich dabei, wie man ihn bemitleidet. Wie man in seinem trüben, hilflosen Blick, der nichts Konkretes fokussiert, eine Art Rat und Rastlosigkeit erkennt. Une inquiétude absolue. Eine absolute Rastlosigkeit. Die Rastlosigkeit eines Mannes, der fürchtet, einen irreparablen Fehler begangen zu haben, ohne eine Erinnerung daran zu haben.
L'inquiétude d'un homme qui craint d'avoir commis une erreur irreparable, sans en avoir le souvenir.
Nur ein Nachgefühl.
Seulement une sensation.
Einen Nachgeschmack.
Un goût.
Einen Nachhall.
Une trace. Monsieur T. lebt wohl in einem Albtraum. Seine Augen verraten es. Sie verraten, dass er schuldig ist. Seine Augen verraten, dass sie es wissen. Und doch wissen sie nicht, woran er schuld hat, was ihm vorgeworfen wird. Und wenn man keine Ahnung hat, hat man allen Grund zu der Annahme, dass man etwas Schreckliches getan hat. Aber was? Was hat man getan? Wenn man es doch nur wüsste.
Man gibt mir keine Gelegenheit, mich zu erklären. Man klagt mich grundlos an, man sperrt mich grundlos ein. Man gibt mir nicht die Zeit zu erklären, was mir wirklich auf der Seele liegt. Warum hält man mich nur auf Distanz? Ich kann von Glück sagen, dass es mir gelungen ist, auf die Bäume zu steigen. Sie können mich weder zersägen noch meine Wunde ausbrennen.
Man kann sich dank A von einer Schuld befreien. Von der Schuld wohlbemerkt, nicht von der Krankheit. Was die Krankheit betrifft, gibt es nur eine mögliche Befreiung, den Tod. Der Tod ist folglich die beste und offen gestanden einzige Lösung, um sich von der Schuld und zugleich von der Krankheit zu befreien.
Ich lasse mich nicht zersägen. Ich werde mich zum Fluss retten. Ich werde in die Bäume steigen.
Das berufliche Verhältnis zwischen Alzheimer und Krepelin stand anfangs unter guten Vorzeichen. Beide waren nämlich der Überzeugung, dass zuallererst eine histologische Studie des Gehirns vonnöten sei, bevor man zu einer Klassifikation der Geisteskrankheiten schreiten könne. Während Alzheimer nun aber in einem Laboratorium arbeitete, das er völlig eigenständig in dem von Krepelin geleiteten Krankenhaus eingerichtet hatte, stattete ihm jener nur sporadische Besuche ab und schien nicht viel für die anatomische Forschung seines Kollegen übrig zu haben. Das war umso erstaunlicher, als Krepelin anschließend nicht zögerte, die sehr schönen Gewebsschnitte, die Alzheimer in seinem Laboratorium hergestellt hatte, in seinen eigenen Vorlesungen zu verwenden, allerdings ohne die Herkunft der Schnitte anzugeben. So ist es nur schwer verständlich, warum Krepelin den einsamen Entschluss fasste, der bei verschiedenen Kranken seiner Einrichtung beobachteten präsenilen Degeneration des Gehirns den Namen seines Kollegen Alois Alzheimer zu geben.
Die sagen mir nicht alles. Die verheimlichen mir etwas. Die sind nicht auf meiner Seite wie noch vor Amerika. Die waren vorher anders, bevor ich das Haus verkauft habe. Ich hätte es doch nicht verkaufen sollen. Ich hätte mich wehren sollen.
Ich könnte hier all die Menschen aufzählen, von denen ich zu einer bestimmten Zeit wusste, dass ich sie nicht wiedersehen würde. Aber das hielte mich davon ab, voranzukommen, rief mir in Erinnerung, was ich verloren habe. Man darf sich nicht von den Verschwundenen aufhalten lassen. Il ne faut pas se laisser retarder par les disparus.
Wir sind...
Wir sind nicht...
Wir sind nicht da...
Wir sind nicht da, um... Wir sind nicht da, um wieder...
Wir sind nicht da, um einfach wieder zu verschwinden. Manchmal lässt mich mein Gedächtnis im Stich.
Es ist wie mit einem dunklen Loch, von dem ich weiß, dass es tief unten etwas gibt, das ich suchen sollte.
Ich erinnere mich nicht mehr, was es genau ist. Nur, dass da etwas war in diesem Loch, irgendetwas. Und dieses Etwas fehlt mir jetzt. Schon komisch, zu meinen, dass einem etwas fehlt, das man nicht kennt.
Denn wenn etwas fehlt, weiß man für gewöhnlich auch, um was es sich handelt. Mangel ist, wenn mir etwas entzogen wird, etwas, von dem ich weiß, dass ich es brauche und das bleibende Spuren in mir hinterlassen hat. Aber dieser Mangel hier ist undefinierbar anders. Dieser Mangel ist unergründlich tief. Ich kann ihn nicht umschreiben. Und das ist schlimmer, viel schlimmer, weil ich mir den Kopf zerbrechen kann, so viel ich will.
Ich komme nicht darauf, was fehlt.
Wenn Eltern ein Kind zur Welt bringen, wissen sie nicht, ob dieses Kind vom Schlag derer ist, die gern den gleichen Namen wie sie selbst tragen, oder vom Schlag jener, die es nicht mögen. Erziehung dient dazu, den Erbfolgern ihren Nachnamen schmackhaft zu machen. Aber es gibt keine Gewähr dafür, dass die Erziehung immer Früchte trägt.
Ich füge mich aus vielen verschiedenen Einzelteilen zusammen.
Ich füge mich aus vielen verschiedenen Einzelteilen zusammen,
die durch große Leerräume voneinander getrennt
sind. Je suis constitué de fragments, très distincts et séparés les uns des autres par de grands vides. Die Mehrzahl der Krankheiten, die den Namen eines Mediziners tragen, basieren auf Gendefekten. Diese Krankheiten bezeichnet man besonders gern mit Eigennamen, was ja, wenn man es recht bedenkt, Sinn macht. Denn genetische Krankheiten sind so vererblich, wie es Namen sind. Und sie leisten beide ihren Beitrag zur Wiedererkennung unserer Nachwelt und unserer Nachkommen. Meistens tragen wir den Namen unserer Eltern und meistens erkranken wir an Krankheiten, die sie uns vererbt haben. Die Loyalität zu unserer Vergangenheit hat ihren Preis.
Hörst du mich?
Du kannst nichts dafür. Ich rede mir ein, dass du nichts dafür kannst.
Ich bin es.
Ich rede mir ein, dass du mich niedergestochen hast, ohne es wahrzunehmen. Ich rede mir ein, du hättest die Krankenschwester niedergestochen, wäre sie vor Ort gewesen oder eben eine andere an meiner Stelle. Du hast nicht mich niedergestochen, das rede ich mir ein.
Hörst du mich?
Aber du bist grausam und ich habe Angst vor dir. Du hast eben nicht die Krankenschwester niedergestochen, sondern mich.
Willem.
Ich hätte Lust, dich im Stich zu lassen.
Salvador.
Monsieur T. wurde in das Altersheim von Issy-les-Moulineaux verlegt, wo er bis zu seinem Tod verweilen dürfte, sofern seine Frau seinen Aufenthalt finanzieren kann, der sich in ihrem Wunschdenken mal länger, mal kürzer dehnt. Sie hätte Lust, ihn im Stich zu lassen.
Ich muss mein Leben anders planen. So habe ich mir die Zukunft nicht vorgestellt.
Nein, so bestimmt nicht.
Eigentlich dachte ich nicht weiter darüber nach, wie es wäre, wenn wir alt wären.
Ich sah die Zeit vergehen und dachte nicht weiter darüber nach.
Wie sie uns verändern würde. In dem, was wir waren, was wir sind. Ich rechnete mit einer langsamen und sanften Veränderung. So langsam und sanft, dass sie nicht wahrnehmbar wäre. Dass man sich dessen nur vage bewusst werden würde und man durch das viele, viele Schlafen und Müdesein schließlich sterben würde. Wir würden gemeinsam sterben und die Augen einfach etwas länger schließen.
Ich weiß nun, dass man anders stirbt. Es stirbt sich anders. Du und ich.
Du und ich. Wir werden im Tod getrennt sein, wie wir es jetzt sind. Das Leben selbst trennt uns.
Eine Frau kommt, will ihn sehen, nimmt seine Hände, spricht mit ihm. Er meint, diese Frau zu kennen. Aber wenn er nach Amerika geht, nimmt er sie nicht mit.
Ich werde dich nie im Stich lassen.
Trotz meines Nachnamens ist Deutsch eine Sprache, die ich nicht beherrsche, wenn man von ein paar Wörtern absieht, die ich aus Kriegsfilmen gelernt habe. Die Deutschen sprechen in diesen Filmen ein Französisch mit starkem Akzent und verleihen ihren Worten durch Kommandos in ihrer Sprache großen Nachdruck, was wiederum dazu dient, dem Zuschauer zu zeigen, dass sie fremd und brutal sind und dass die Franzosen sich nicht alles gefallen lassen.
Votre explication ne me suffit pas.
C'est pourtant clair.
Je sais Wehrmacht.
Trotz meines Nachnamens spreche ich kein Deutsch. Wenn ich eines Tages von A betroffen sein sollte, si je suis un jour touché par la maladie de A, werde ich nicht auf einmal Deutsch sprechen. Il n'y a aucune raison que je me mette à parler l'allemand, weil Deutsch ja eine Sprache ist, die ich nicht beherrsche. Puisque c'est une langue que je ne connais pas. Das steht schon mal fest, felsenfest. C'est déjà une chose assurée. Ich werde niemals Deutsch sprechen. Jamais je ne parlerai l'allemand.
Tout le monde reste ici. Sortie verboten. Défendu.
Im Gegensatz zu mir spricht mein Vater Deutsch. Zumindest sprach er es mit seiner Mutter und seinem Vater zu einer Zeit, als seine Mutter und sein Vater noch am Leben waren. Es steht zu vermuten, dass er eines Tages unter noch ungeklärten Umständen beginnen könnte, regelmäßig Deutsch zu sprechen. Und wenn dies einträte, verstünden ihn weder seine Frau noch seine Tochter.
Et si cela arrivait, ni sa femme, ni sa fille ne le comprendrait.
Sie müssten dann, sofern sie es für nötig hielten, sich weiterhin mit ihm zu unterhalten, Deutsch lernen.
Il leur faudrait alors, si du moins elles estimaient nécessaire de poursuivre leur conversation avec lui, apprendre l'allemand.
Die Muttersprache ihres Mannes und meines Vaters.
La langue maternelle de leur mari et père.
Ich kann nicht behaupten, dass ich niemals Deutsch sprechen werde.
Da ist ein Loch in meinem Gedächtnis. Habe ich das Haus verkauft?
Es fällt mir sehr schwer, Monsieur T. im Altersheim von Issy-les-Moulineaux zu besuchen, wo er untergebracht wurde, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. Wenn ich nicht hingehe, stelle ich mir vor, in welcher Verfassung er wohl sein mag. Und die Wirklichkeit hält selten Schritt mit meiner Fantasie, weil jeder aufs Geratewohl angestellte Gedanke zum Extrem neigt. Ich sollte mich also besser nach Issy-les-Moulineaux begeben, in das Heim, wo Monsieur T. von nun an lebt und wo seine Krankheit zunehmend die Vitalfunktion beeinträchtigt. Das Gehen, den Stuhlgang, das Schlucken, die Verdauung, die Atmung. Meistens drücke ich mich davor. Und ich wundere mich, wie es manche Leute verkraften, in regelmäßigen Abständen kranke Menschen zu besuchen, die einen nicht einmal wiedererkennen und auf deren Gesichtern sich jedes Mal neue, nicht vertraute Züge abzeichnen. Ich kann die folgenden Worte sagen, wenn ich sterbe. Je peux prononcer cette phrase quand je vais mourir. Aber es sind abstrakte Worte, die in keiner Weise mit meinem Weltbild vereinbar sind. Denn ich habe meine eigene Welt, sage ich mir. Ich habe die ersten 40 Jahre meines Lebens damit verbracht, diese Welt zu konstruieren, um den Gedanken abzuwehren, sie wieder verlassen zu müssen. Mais c'est une phrase abstraite qui n'appartient en aucune manière à l'univers qui est le mien. Car j'ai un univers, me dis-je. J'ai passé les 40 premières années de ma vie à construire cet univers pour me défendre de l'idée qu'il me faudra le quitter. Und trotzdem werde ich es müssen. Ich werde sie ganz sicher verlassen müssen. Ich habe also eine andere Formulierung gefunden, die der Natur weniger, meiner Sensibilität hingegen umso mehr gerecht wird. Falls ich sterbe.
Jemand müsste mir seine Worte leihen.
Jemand müsste mir seine Worte leihen, damit ich reden kann.
Jemand müsste mir die Worte ins Ohr flüstern, über die ich nicht mehr verfüge.
Aber damit sie mir einer ins Ohr flüstern könnte, müsste er erraten, was ich fühle und was ich ausdrücken möchte. Doch er kann nicht ahnen, wie es sich ohne Wörter und Zeichen lebt. Es ist eine Erfahrung, die seiner Natur viel zu sehr widerspräche, seinem Verlangen zu sprechen, seinem Willen zur Sinngebung. Der Nonsens wird in völliger Stille erfahren. Er ist eine Erfahrung ohne Worte.
L'expérience du non-sens est absolument muette. C'est une expérience sans mots. Personne ne peut en rendre compte.
Niemand kann davon berichten.
Jedenfalls keiner von denen, die als einzige dazu in der Lage wären. Ich meine die sprachbegabten Menschen.
Aucun de ceux en tout cas qui sont les seuls pourtant à être en mesure de le faire. Je veux dire les personnes douées de parole.
Die Kranken hingegen können nicht über ihre Krankheit sprechen, weil ihnen die Worte abhanden gekommen sind und die Gesunden nicht, weil sie noch welche haben. Les malades ne peuvent pas parler de leur maladie parce qu'ils n'ont pas les mots. Et les bien portants parce qu'ils les ont. Über Art zu schreiben ist von Natur aus zum Scheitern verurteilt. Je n'ai pas la maladie de A. Ich habe kein A. Je ne l'ai pas encore. Ich zwinge mich, es zu sagen. Ich habe kein A. Je crois que je ne l'ai pas, j'espère que je ne l'ai pas et que je ne l'aurai jamais.
Was wollen wir malen? Hier kann man anmalen.
Eines Nachmittags raffe ich mich dazu auf, ihn zu besuchen. Monsieur T. sitzt an einem Tisch und malt mit Buntstiften in einem Malbuch. Er ist mit Hingabe bei der Sache. Vor ihm liegen kleine Pastellstifte, mit denen er die Felder einfärbt, die man ihm zeigt. Er befindet sich in Gesellschaft weiterer Heimbewohner, die mit Buntstiften malen wie er.
Da ist eine Frau. Sie sitzt neben mir. Sie wirft einen Schatten auf mein Blatt.
Ich versuche, das Vergnügen zu ermessen, das sie dabei empfinden. Ich versuche zu vergessen, was ich selbst darin sehe, um mir vorzustellen, was sie darin sehen.
Ich sehe den Schatten der Frau auf meinem Blatt. Es stört mich, der Schatten. Ich sag's ihr, aber sie versteht's nicht. Ich sag's ihr mehrere Male, dass ich so nicht malen kann, wenn sie sich so über mein Blatt beugt. Sie hört mich einfach nicht.
Ich versuche nicht daran zu denken, was der Anblick dieser Erwachsenen für mich bedeutet, die hier wie Kleinkinder Bilder malen. Ich versuche, mich auf ihr Mienenspiel zu konzentrieren, mit ihren Augen zu sehen. Versuche wahrzunehmen, was sie wahrnehmen, wie sie den Gegenstand zerlegen, den sie vor Augen haben, ohne ihn zwangsläufig zu erkennen. Ich mache den Versuch. Es gelingt mir nicht. Nicht sofort.
Ich werfe mit den Stiften, um es ihr klarzumachen. Ich werde lauter, man fordert mich auf, den Raum zu verlassen. Und weil ich mich widersetze, schleppt man mich gewaltsam weg. Lässt mich mein Bild nicht fertig machen. Man isoliert mich, trennt mich. Die Frau, die Schatten wirft, folgt mir weiterhin. Sie begleitet mich.
Je suis ravi de vous revoir.
Ich sag ihr, sie soll verschwinden. Ich will nicht, dass sie hier bleibt.
Wie geht es Ihnen?
Sie wirft einen Schatten auf mich. Ich sag's ihr. Aber sie setzt sich mir gegenüber hin. Man könnte meinen, sie verstünde nicht, um was ich sie bitte.
Es braucht Zeit. Viel Zeit, um in den Kopf eines A-Kranken einzudringen. Um sich abzugewöhnen, darin nur den Verfall zu sehen. Den Verlust, den Rückschritt, die Projektion unserer Zukunft. Es braucht viel Zeit.
Die ganze Zeit wird man von Schatten gestört.
On est tout le temps gêné par les ombres.
Also ich sag dir, es ist gut so. Es ist gut, dass du in Issy-les-Moulineaux bist. Oder woanders, aber nicht zu Hause. An einem offenen und geschlossenen Ort, wo du deine Wünsche äußern kannst, ohne sie zu verwirklichen. Wo du dich aufregen kannst, ohne Sachen kaputt zu machen, die dir lieb und teuer waren. Und ohne Menschen zu schaden, die dir etwas bedeutet haben. Wo du Ansprüche stellen kannst, ohne viele Worte, weil du ja im Endeffekt gar nicht mehr reden kannst. Es ist okay, du bist okay. Du bist in deinem Element, du bist daheim bei den Leuten in diesem neuen Zuhause, die deine Freunde geworden sind. Es ist besser so. Es ist das Beste. Das Beste unter diesen Umständen. Das Erfreulichste, das am wenigsten Traurige. Du bist okay. Du kommst ohne mich aus, ich komme ohne dich aus. Ich muss ohne dich auskommen. Es ist bestimmt besser so.
Warum ist Monsieur T. an A erkrankt? On est tout le temps gêné par les ombres. Ich heiße Olivia Rosenthal. Je m'appelle Olivia Rosenthal. J'ai 39 ans. Ich bin 39 Jahre alt. Je suis née à Paris dans le 9e arrondissement. Ich bin in Paris im 9. Arrondissement geboren. Je n'ai pas d'enfant. Ich habe keine Kinder. Mein Vater ist dort geboren, wo Alois Alzheimer bestattet wurde. In Frankfurt. Eine Stadt, in der ich noch nie gewesen bin. Ich könnte mich vielleicht, zu Ehren von Dr. Alzheimer, auf den Frankfurter Friedhof begeben und andächtig vor seinem Grab verharren. Das wäre eine Rückkehr auf Umwegen, eine Rückkehr zu meinen Wurzeln. Obwohl meines Wissens keines meiner Familienmitglieder in dieser Stadt begraben wurde, ebenso wenig wie in irgendeiner anderen Stadt. Ce serait une manière détournée de revenir à mes origines, bien qu'à ma connaissance, aucun des membres de ma famille n'ait été enterré dans cette ville, pas plus que dans une autre ville, d'ailleurs. Den Schmerz will ich löschen. Die Traurigkeit will ich löschen. Die Wut will ich löschen. Den Hass will ich löschen. Alles will ich löschen. Nur den inneren Frieden nicht. Je veux tout effacer. Sauf la tranquillité. Wenn man A hat, kann man sich nicht aussuchen, wen man vergisst. Man vergisst ganz einfach die Letzten. Sie verblassen. Sie unterscheiden sich nicht mehr. Sie verschmelzen miteinander. Sie verschwinden. Von nun an heißt es neue Wege gehen. Erfinden aus dem Nichts, als wäre nichts geschehen. Neu anfangen.
Frau Doktor. Frau Doktor, bitte. Wie kommen wir hier raus?
Mama.
Wenn sie nicht mit Defiziten einherginge, wäre A die Krankheit der Eroberer. Ich selbst habe keine Kinder. Ich werde niemals welche haben. Niemals werde ich Kinder haben. Dadurch sehe ich meine Zukunft in einem anderen Licht. Dadurch habe ich eine andere Vorstellung vom Altsein. Denn ich habe keine Nachkommen, die mich etwas schenken, etwas abtreten, etwas vererben könnte. Vor mir liegt nichts. Nach meinem Tod wird es nichts zu schenken, nichts abzutreten, nichts zu vererben geben. Ich kann einfach behalten, was mir gefällt. Und den Rest kann ich wegwerfen. Ich kann wegwerfen, was man ansonsten gedankenlos aufbewahrt, wenn man weiß, dass es einer erben wird. Wenn man keine Kinder hat, muss man sich aufs Wegwerfen verstehen. Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich die alten Fotos betrachte, als sei die Vergangenheit notwendigerweise traurig gewesen, was sie aber nicht immer war, ganz im Gegenteil. Traurig ist, dass die Vergangenheit vergangen ist. Ce qui est triste, c'est que le passé soit passé. Traurig ist, ich weiß nicht genau, was traurig ist. Ce qui est triste, je ne sais pas exactement ce qui est triste. Was ich erlebt habe, kann mir nicht weggenommen werden, aber traurig ist es trotzdem. Ce qui a été vécu ne peut pas m'être retiré, mais c'est triste, quand même. Es ist traurig zu sehen, wie Monsieur T. eine Pyramide in Angriff nimmt, wie er ausgestreckt unter einem Sonnenschirm liegt oder wie er ins Objektiv lächelt. Denn wenn es einem auch nicht weggenommen werden kann, so ist es dennoch weg. Etwas, das Monsieur T. gehörte, wurde ihm und auch seinen Angehörigen genommen. Heute weiß ich, dass mir eine Krankheit meine Vergangenheit, die ich fest zu besitzen glaubte, wegnehmen kann. On est tout le temps gêné par les ombres. Nein, ehrlich, ich mag diese alten Fotos nicht. Ich habe sie in einer Truhe verstaut, die ich niemals öffne. Nicht einmal die Erinnerungen an fröhliche Ereignisse mag ich. Même les souvenirs d'événements joyeux, je n'aime pas. Ich mache weiter, als ob die nach und nach angehäufte Vergangenheit meinen weiteren Weg und mein Ziel nicht im geringsten veränderte. J'avance comme si le passé accumulé à mesure ne modifiait en rien la trajectoire et le but. So als ob, comme si. Mein Urgroßvater besaß ein Lederwarengeschäft in der Innenstadt von Frankfurt. Er verkaufte Taschen, Geldbeutel und Koffer aus Leder. Im Geiste sehe ich ihn, an einem Werktag in seinem Geschäft. Doch so sehr ich mich auf das Bild, das ich von ihm habe, konzentriere, es kommt nichts, rein gar nichts. Je pense à mon arrière-grand-père dans sa boutique un jour de la semaine. Mais j'ai beau me concentrer sur l'image que je possède de lui. Rien ne vient. Mein Auge schweift nicht die imaginären Straßen entlang. Absolument rien. In meiner Nase steigt nicht der für das Geschäft so typische und zu erwartende Geruch von Leder auf. Noch höre ich das Schellen der Ladenglocke beim Kommen und Gehen der Kunden. Rien. Nichts weist darauf hin, dass sich hinter diesem Foto ein Teil meiner Geschichte verbirgt. Nichts. Ich erfinde es nur. Je l'invente. Ich reime mir das zusammen. Je le construis. Ich erzähle mir stückchenweise selbst, was ich weiß. Je me raconte à moi-même des bribes de ce que je sais. Und wenn ich keine Ahnung hätte, wenn ich nichts von meinem Urgroßvater und seinen 6 Kindern wüsste, wenn ich die Geschichte dieses Mannes nicht einmal in groben Zügen kennen würde, könnte ich nicht ausschließen, dass ich anders wäre, dass ich in meiner Unwissenheit anders wäre, amputiert von dieser Vergangenheit, die ich allerdings nur bruchstückhaft kenne. Amputiert von der unvollständigen Vergangenheit meines Urgroßvaters würde ich mich vielleicht nicht mit der verstümmelten Vorstellung herumschlagen, die ich von deutschen Städten, deutschen Namen, von der deutschen Sprache und von Dr. Alzheimer habe. Ich frage mich, was es für einen Unterschied macht, unwissend zu sein. Je n'irai pas à Francfort sur les traces de mon arrière-grand-père. Niemals werde ich nach Frankfurt gehen. Nach Frankfurt am Main in Deutschland. Jamais je n'irai à Francfort sur le Main, Allemagne.
Man muss versuchen zu vergessen, zu trennen. Das Heute vom Gestern trennen. Den geliebten Menschen trennen von dem, den man besucht, ohne ihm jedoch die Liebe zu entziehen. Trennen, aber die Liebe bewahren. Unmöglich. Die Liebe bewahren, trennen.
Bin ich zu früh? Ich bin zu früh in Monsieur T.'s Zimmer in Issy-les-Moulineaux eingetreten. Er steht da, nackt wie ein Regenwurm, mit schlenkernden Armen und trübem Blick.
Wie geht es Ihnen?
Die Pflegerin versucht, ihn anzuziehen. Zum ersten Mal sehe ich Monsieur T. splitternackt. Seinen noch kräftigen Körper, die schwarzen Haare auf seinem Oberkörper. Ich bin überrascht von seiner Kraft. Die Pflegerin lässt über seine Waden und seine Schenkel eine Art luftige Unterhose gleiten. Eine elastische, wasserundurchlässige Unterhose für den Fall der Fälle. Und sie muss die Genitalien von Monsieur T. mit einer einfachen Bewegung in die Unterhose zwängen. Achtsam, weder zaudernd noch mechanisch. Die routinierten Handgriffe der diensthabenden Pflegerin, die Monsieur T. seit mehreren Monaten von Kopf bis Fuß wäscht, trotz seiner Proteste und gelegentlichen Wutausbrüche. Ich hätte gute Lust, einen A-Kranken zu fragen, ob das Leben nicht lebenswerter ist, wenn man verliert und verliert und nicht einmal weiß, was man da eigentlich verliert. Oder wenn man schon alles verloren hat, oder wenn man nichts mehr zu verlieren hat, oder wenn Verlieren keinen Sinn mehr hat.
Jetzt reißt die Welt auf.
Die Welt ist ein Loch und ich falle.
Als fiele ich in einen Brunnen. Nur, dass ich nicht weiß, ob ich Wasser finde am Boden, Erde finde oder nichts am Boden des Brunnens.
Vergeblich falle ich.
Und das dauert so lange, dass ich mich nicht mehr erinnere, was vor dem freien Fall war. Nichts vor dem freien Fall, nichts.
Nichts. Vor dem freien Fall nichts.
Wenn ich daran denke, unergründlich, abgrundtief. Ein Brunnen, in dem ein Loch, in dem ein Vergessen, in dem ich suche. In dem Brunnen, der ein Loch ist, das dunkel, das schwarz ist, ich suche das, was davor gewesen sein muss, damit ich mich in diesem Zustand wiederfinde. Im Loch, auf der Suche nach dem Brunnen, dem Vergessen, dem Ausgang zurück, der Öffnung zurück. Zu dem, was vor dem Loch, was vor dem Fall war. Und noch härter ist es, nicht herauszukönnen, nur zu wissen, dass man fällt.
Monsieur T. lebt in dem Haus, in dem bereits sein Vater, seine Mutter und seine Großeltern gewohnt haben.
Seit seine Eltern tot waren, richtete sich Monsieur T. in ihrem Haus ein und beließ alles beim Alten.
Warum hast du die Türe abgeschlossen?
Ich hab die Türe nicht abgeschlossen.
Zeig mir, wie sie aufgeht.
Das ist nicht der Zeitpunkt.
Du hast die Türe abgeschlossen, nicht wahr?
Nein, ich hab die Türe nicht abgeschlossen.
Warum hast du sie abgeschlossen?
Damit du nicht verloren gehst.
Dann ist die Tür also zu.
Nein.
Mach sie auf.
Nein.
Mach sie auf.
Nein.
Mach sie auf.
Wenn du willst, mach ich sie auf.
Nicht alle unsere Wünsche gehen in Erfüllung. Tout ce qu'on souhaite n'arrive pas.
Ich höre, wie er auf der anderen Seite an der Wand kratzt, wie er ächzt, wie er ruft, als wäre er ein Gefangener. Ich habe ihn eingeschlossen, solange ich einkaufen gehe. Ich muss dringend einkaufen. Aber sein Geächz, ich kann's mir nicht anhören. Er kratzt an der Wand wegen mir. Ich werde ihn so kurz wie möglich alleine lassen. Werde ihm erklären, warum ich gezwungen bin, ihn einzuschließen. Der Arzt hat gesagt, ich könnte es ihm erklären, ihm Informationen über die Krankheit geben, die an ihm nagt. Die an uns nagt. Anscheinend kann er es manchmal begreifen. Ich darf nicht zögern, es ihm zu sagen. So kann man nicht leben. Der eine schließt den anderen weg, um seiner Sicherheit willen. Das kann man nicht, das geht nicht. Das hat keinen Wert. Die Liebe ist machtlos. Es hat keinen Wert, jemanden zu lieben, ihn geliebt zu haben. Die Liebe ist nicht stärker als der Tod. Das ist nur eine Illusion, die in sich zusammenstürzt, sobald die Krankheit vor der Tür steht. Es ist zu hart. Ich habe nicht genügend Kraft. Die Aufgabe ist zu schwer. Zu schwer, den Mann, den man geliebt hat, wegzusperren und ihn an der Wand kratzen zu hören wie ein Tier.
Wer wird mich besuchen, wenn ich im Altersheim sein werde? Unsere Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Qui viendra me rendre visite quand je serai dans une maison de retraite? Nos souhaits ne se réalisent pas. Obwohl er sich nichts sehnlicher wünschte, hat Monsieur T. nie in Amerika gelebt.
Die Häuser sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich erkenne die Häuser nicht wieder. Überall kreischen Kinder herum, brabbeln unverständliches Zeug. Kinder brabbeln allgemein unverständliches Zeug. Komm, habe ich einen Moment nicht aufgepasst, schon ist das ganze Viertel mit Frau und Haus wie vom Erdboden verschluckt. Fürchterlich, die ganzen Kinder, fürchterlich. Sie finden das witzig. Das ist eine Tatsache. Ich bin hier nicht mehr Herr im Haus. Ich fühle mich wie ein Ausländer in einem Land, wo die Menschen, wo die Kinder eine andere Sprache sprechen. Die Häuser haben sich verändert. Was hat man da in der Hand? Was für ein Spielraum bleibt einem, wenn sich Häuser einfach so ohne jede Vorwarnung verändern?
Madame T. begriff, dass sie ihren Mann zu spät kennengelernt hatte, als dass er sich noch bis ans Ende seiner Tage an sie erinnern könnte.
Das Haus hat sich verändert. Sie hat die Gaszufuhr abschalten lassen, Wasserhähne mit automatischem Verschluss einbauen lassen, dazu ein Gatter, um den Treppenaufgang abzuschirmen. Sie hat die Temperatur des Durchlauferhitzers regulieren, leuchtende Lichtschalter und im Flur Handläufe anbringen lassen. Sie hat jede Tür mit dem Zimmernamen beschriftet und mit einer entsprechenden Zeichnung versehen. Hat bestimmte alltägliche Wege am Fußboden farblich markiert, hat die vorherigen Fenster gegen Sicherheitsglas austauschen lassen, die Medikamente, die Haushaltsmittel, vor allem entflammbare Mittel in hermetisch abgeschlossene Dosen verpackt, die Tür zur Garage und auch die zum Dachstuhl verstellt. Sie hat das Menschenmögliche getan. Sie weiß nicht, ob es ausreicht. Sie hat alles getan, was in ihrer Macht steht. Sie ist müde. Sie wird sich jetzt ein bisschen ausruhen. Sie wird abwarten.
Im Leben von Monsieur T. gibt es Grauzonen und Geheimnisse. Die A-Krankheit verhindert, dass sie ans Tageslicht gelangen. Dans la vie de Monsieur T., il y a des silences et des secrets que la maladie de A empêche de lever.
Viel zu kompliziert.
Ein Mensch zu sein.
Zu arbeiten, sich zu unterhalten, sich zu wundern, zu lächeln, einzustecken.
Ohne etwas zu sagen.
Nicht zu zweifeln an sich, an den anderen.
Es ist kompliziert.
Neugierig zu sein, aufgeschlossen, aufmerksam, gefasst zu sein. Auf das Beste wie auf das Schlimmste. Schmerz, Enttäuschung, Einsamkeit und Missgunst zu ertragen.
C'est compliqué, d'aimer.
Es ist kompliziert, zu lieben, sich seiner selbst sicher zu sein, Trost zu spenden, stark zu sein. Es ist kompliziert, ein Mann zu sein, es den Frauen nicht krumm zu nehmen, allen Frauen. Die Kinder zu erziehen, da zu bleiben, fern zu sehen, mit gleichgültigem Gesichtsausdruck seine Wünsche zu unterdrücken.
So zu tun, als ob es normal sei.
Als ob es normal sei, zu leben.
Und zu sterben.
Als sei das nicht empörend.
Demütigend. Entmutigend.
Als hätte man nichts Besseres zu tun, als zu warten. Es ist kompliziert, den Tod zu akzeptieren, den seiner Eltern, den seiner Freunde und bald den eigenen. Nicht der Panik zu erliegen, der Feigheit.
C'est compliqué d'accepter la mort de ses parents, de ses amis et bientôt la sienne. De ne pas succomber à la panique, à la lâcheté.
Es ist kompliziert, sauber zu sein, gut gekleidet, korrekt, vorzeigbar, sich zu kontrollieren, sich zu beherrschen, sich im Zaum zu halten, sich selbst zu achten, mit Besteck zu essen, aus Gläsern zu trinken, aufzustehen, schlafen zu gehen, am rechten Ort zur rechten Zeit zu scheißen, sich zu rasieren, zu basteln, tolerant zu sein, nachsichtig zu sein, Mensch zu sein.
Es ist kompliziert, schnell von Begriff zu sein oder es zu kaschieren, wenn man's nicht ist. Erfinderisch zu sein oder es zu kaschieren, wenn man's nicht ist. Sich daran zu gewöhnen oder es zu kaschieren, wenn man sich nicht daran gewöhnt.
Wütend zu sein, ohne es zu zeigen.
Traurig zu sein, ohne es zu zeigen.
Allein zu sein, ohne es zu zeigen. Eher dort als woanders zu sein. Ein Gefangener zu sein. Es ist so kompliziert. Er nimmt ein Messer vom Tisch und während sie weiterredet, Worte, die er gar nicht mitbekommt, löscht er sie aus.
Und löscht sich mit ihr aus.
Ein Mensch zu sein ist zu kompliziert.
Wir sind nicht da, um einfach wieder zu verschwinden. Von Olivia Rosenthal. Aus dem Französischen von Moritz Schildke. Deutsche Hörspielfassung Annette Kürmeier. Es sprachen Erzählerin Marilou Sellem. Monsieur T. Edgar M. Böhlke. Madame T. Juliane Koren. Arzt Florian von Manteuffel. Musik Bernd Matthias. Technische Realisation Karl-Heinz Runde und Beate Müller. Regieassistenz Katrin Stolze. Regie Daniela Kletzke. Produktion Saarländischer Rundfunk 2011.